Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Nicht das. Mhm. Mhm. Ja? Ja. Sollen wir anfangen? Ja. Schönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich bin Daniela Koch vom Rotpunkt Verlag, der Edition Blau, und ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zur Lesung mit Romana Ganzoni aus ihrem druckfrischen Erzählband Granada Grischun. Schön, dass Sie hier sind. Ich hoffe, wir haben eine gemütliche oder auch ungemütliche, aber auf jeden Fall inspirierende halbe Stunde zusammen. Ich stelle Ihnen kurz die Autorin vor. Romana Ganzoni kommt aus der Schweiz, aus dem Engadin, das ist in Graubünden. Das ist der Ort der Schweiz oder die Gegend der Schweiz, wo man Rätoromanisch spricht. Rätoromanisch ist neben Deutsch, Französisch und Italienisch die vierte Landessprache der Schweiz. Eine Sprache, die auch noch in sich verschiedene Idiome hat, Dialekte kennt. Und nur etwa 50.000 Menschen sprechen diese Sprache. Aber keine Angst, das Buch Granada Grischun ist auf Deutsch geschrieben. Es gibt einige rätoromanische Zeilen, einige Ausdrücke, einige Wörter, aber Romana Ganzoni schreibt auf Deutsch, denn das ist so in Gegenden oder Ländern mit kleiner Sprache. Die Menschen dort sind so gut wie alle zweisprachig. Granada Grischun ist ein Band, ein Erzählband, wie ich schon sagte, mit 20 Erzählungen. Die führen uns natürlich nach Graubünden ins Engadin. Sie führen uns auch nach Zürich, sie führen uns nach Italien, nach London, nach Granada, nur im Kopf. Granada ist ein Sehnsuchtsort in Graubünden, und Grischun, nur um den Titel zu erklären, Grischun heißt Graubünden auf Rätoromanisch. Also das ist so die Spannung, in der dieses Buch spielt. Und vielleicht ganz kurz zum Buch, was das für Erzählungen sind. Ich finde, auf dem Cover sehen Sie rote Pumps bei einem Picknick in den Bergen. Also das ist so ein bisschen, fragt man sich, es ist man könnte sagen deplatziert oder es ist ein bisschen schräg. Ich finde, diese roten Schuhe sind ein wunderbares Bild für die Erzählungen von Romana Ganzoni. Also sie sind rot, sie sind gewagt und sie sind leidenschaftlich, genau wie das Buch auch. Ich gebe weiter an die Autorin und wünsche Ihnen eine schöne Lesung.
Vielen Dank, Frau Koch. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ich lese die Erzählung »Die Mädchen«. Die Mädchen. Nach der ersten Turnstunde am Donnerstagmorgen sah Nadja den Lehrer in die Pause gehen. Rahel setzte sich auf den Brustkasten des Mädchens, das alle, auch der Lehrer, Seaina Stinky nannten, weil sie sich in die Hose pinkelte. Ob nur in der Nacht, das wusste niemand. Seaina konnte das R nicht aussprechen, was alle Aussagen, Wünschen und Hilfeschreie schwächte. Der Name ohne R gab der Feindin Rahel und allen, die sonst noch Lust hatten, das Recht, Seaina zu plagen, Beifall zu klatschen oder ließ sie still genießen und froh sein, dass es sie nicht erwischt hatte. Wer über kein R verfügt, hat ein Problem. Ein C ginge auch noch. R und C machen stark. Das R ist der grandiose Retterbuchstabe. Nadja wusste das. Ihr Name war ihr ein Gräuel. Ein Sprachfehler war ihr immerhin erspart geblieben. Ihr Taufname hatte keinen Konsonanten, an dem sie sich aufrichten konnte. Man durfte sie Scheißwurst nennen und alles. Sie hatte dem nichts entgegenzusetzen. Das wäre nie passiert, hätte sie Rätia geheißen oder Rebecca, Ricarda. Auch Rita wäre zur Not gegangen. Warum geben Eltern ihren Kindern schwache Namen? Warum tun sie ihnen das an? Warum geben sie ihnen keine Waffe in die Hand, wenn die Kinder das Haus verlassen müssen, einen kriegerischen Gott gegen die Feinde, der im Namen sitzt mit einem flammenden Konsonantenschwert, einen, der Abgeburt Mut macht und gleichzeitig einen barmherzigen und schützenden Gott gegen sich im Herzen zulässt. Warum geben diese Eltern den Kindern keine königlichen Namen? Warum geben sie den Kindern Namen, deren Klang bereits sagt, bück dich, du Magd? Nadja wollte nicht Rahels Magd sein, sich nicht bücken, trotz ihres läppischen Namens. Sie würde das nie tun, auch wenn Rahel über sie Gülle ausleeren würde, auch wenn Rahel mit ihr tun würde, was sie Seraina antat. Serainas Mutter betrank sich schon morgens, das war bekannt. Nadja hielt sie für eine Zigeunerin, die irgendwann aus Liebe sesshaft und unglücklich geworden war. In ihrer Jugend hatte sie bestimmt ein ganzes Dorf mit ihrem Tanz entzückt. Sie war die Mutter mit den schönsten Haaren, lange, sehr dunkle Haare. Konnte die das Chaos nicht mit einer Haarspange oder einem Gummi zusammenfassen, eine Steckfrisur machen oder es endlich abschneiden? Jede anständige Frau würde das tun. Die ist bestimmt lesbisch, sagte Rahel. Serainas Kleider wusch die Mutter nicht. Seraina musste selber waschen und Handwäsche war nicht das geeignete Mittel gegen Urin, vor allem wenn im Bad die Seife fehlte. Das war seltsam, denn die Eltern hatten eine Art Hotel. Auf alle Fälle übernachteten Leute bei ihnen. Viele Kleider besaß Seraina nicht. Manchmal kam sie mit feuchter Hose in die Schule oder mit dem Pullover des großen Bruders, Guglielm, der klein gewachsen war und als halbschlau galt. Er ließ sich die Haare nicht mehr schneiden, seit man ihn in die Klasse für die kleinen Gehirne geschickt hatte. Nadja verstand nicht, weshalb er dort war. Sein braungebranntes Gesicht war eingewachsen. Obwohl er noch keinen normalen Bartwuchs hatte, waren Haare im Gesicht. Die auf dem Kopf standen ab wie das Gras, das die kleinen Spielinseln am Rande des Teichs unter Runa umrahmte. Die Kinder traten mit einem Fuß darauf und versuchten, einander aus dem Gleichgewicht zu bringen. Der Bruder schaute aus seinem flachen Gesicht. Nadja dachte an Iwein und seinen Löwen. Sie hatte beim Lesen der Geschichte an Serainas Bruder gedacht. Sie wusste nicht, glich er mehr dem einen oder dem anderen. Wie ein Cretin sah er aus. Sehr aus, sagte der Lehrer. Er könne ihn auch idiotisch, imbezil und debil nennen. Das sei die klassische Abstufung für mangelnde Intelligenz. Cretin klang für Nadja nach einem Menschen, der seinen Kopf an die Wand schlug, jeden Tag zur Mittagszeit 12 Mal, bis Blut austrat aus dem dummen Kopf und die Wand runterlief. Und der Mensch, der diese Sauerei angerichtet hatte, war zu dumm, die eigene Blutspur aufzuputzen. Der Lehrer war gebildet. Er sprach vom geringen Intelligenzquotienten, mit dem ein Mensch weder schreiben noch lesen konnte. Serainas Bruder konnte aber lesen und schreiben, er konnte auch schnitzen und hatte eine schöne, hohe Singstimme, die jeden, der Ohren hatte, verstörte. Auch konnte er jede Melodie perfekt nachpfeifen. Nadja wusste, er bräuchte die Melodie nur zur Hälfte zu kennen, um sie ganz und ohne einen Fehler weiter zu pfeifen. Und dazu könnte er die Melodie auch anders pfeifen, lustiger, trauriger, schneller oder rückwärts. Und manchmal war ihr, als könnte er sogar 3- oder 5-stimmig pfeifen. Aber das galt hierzulande 0,0, wenn man immer nach Zigarettenrauch stank und der Bruder von Seraina war. Nadja hätte sich manchmal gerne zu Guglielm gesetzt, weil er immer alleine war, ein braunes Radio, aus dem Gras wuchs. Es blieb Guglielm nichts anderes übrig, als sehr sexuell zu werden. Sein ganzer Körper schwoll zur Sexualität an, das war ekelhaft und berauschend. Wahrscheinlich blies er sich mit Zigarettenrauch zu einem Sexcretin auf, damit ihm niemand seine neue Rolle streitig machen würde. So konnte er in Ruhe schnitzen und pfeifen. Als Seraina zu Nadja gesagt hatte, »Mein Bruder möchte mit dir gehen«, freute sich Nadja. Sie empfand Glück. Aber sie sagte, nie im Leben, was bildet sich dein Bruder ein? Seraina erzählte seit Wochen, die Eltern hätten beschlossen, den Speisesaal des Hotels ab Wintersaison in zartes Gelb zu tauchen, und sie hätten ihr die alten Gardinen und Vorhänge aus dem Tirolflügel überlassen. Sie und ihre Freundinnen dürften sich damit verkleiden. Wunderbare, schwere, kostbare Stoffe in Blau und Rot seien das, fast neu. Gold durchwirkt, wahrscheinlich echte Seide aus Arabien. Transparenten Tüll gäbe es auch, der sei wie ein kühler weißer Hauch auf der Haut, geeignet als Schleier für die Hochzeit mit dem Prinzen, für alle Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Das sei ein Märchenbuch, das sie zweimal gelesen habe. Am Montag vor dem freien Mittwochnachmittag lud sie per Zettel ein, ein weißer, zurechtgeschnittener Zettel. Oben eine Blume, rot, wahrscheinlich eine Rose, am Stiel Blätter und zarte Striche, die nach unten zeigten, hübsche Dornen. Der Text lautete: Bitte komm an mein Prinzessinnenfest. Es gibt Kuchen, Schokolade und Limonade. Liebste Grüße, deine Seraina. Kuchen, Schokolade und Limonade hatte sie dick unterstrichen. Der Name stand unleserlich schwungvoll da. Hinter Seraina hatte sie einen Punkt gesetzt. Sie hatte den ungläubigen Klassenkameradinnen die Einladung in der großen Pause persönlich übergeben. Es bestand kein Zweifel darüber, dass die Buchstabenfolge zum Schluss Seraina bedeutete. Unser Stinkilein, die vollgepisste Seraina also, hatte Rahel zu den anderen gesagt. Mal schauen, was die auf die Reihe kriegt. Als Nadja am Mittwochnachmittag kurz nach drei an der Rezeption stand, waren die anderen Mädchen schon da. Rahel, Jana mit den gelben Zähnen, Menja mit dem Kurzhaarschnitt, Sidonia, die mit dem neuen Velo und der großen Glocke aus China, und deren beste Freundin Anna Mazzina. Serainas Mutter saß hinter der Theke und schaute angestrengt auf einen Haufen Papier, wahrscheinlich Rechnungen. Die anderen Mädchen der Klasse hatten abgesagt. Training, Klavier, Bruderhüten, Eltern helfen, keine Lust. Seraina kam angerannt, sie war außer Atem, was sie zu verbergen suchte. Ihr Gesicht wurde rot und röter. Mit einer schnellen Bewegung streckte Nadja Seraina auf der flachen Hand das Schneckenhaus hin, das sie über Mittag mit Wasserfarbe bemalt und mit zwei weißen Kieselsteinen verziert hatte. Sie saßen vorne im Haus wie zwei Augen. Seraina nahm es vorsichtig von Nadjas Handfläche, drehte es, hielt es hoch. Oh, so ein großes habe ich noch nie gesehen. Nadja hatte es auf der Halde unter den Schaukeln des Spielplatzes gefunden. Dort sei ein Schneckenfriedhof. Das gäbe es wirklich, ein richtiger Schneckenfriedhof. Dann wirst du dort auch einmal begraben werden, Nadja, rief Rahel und machte ein ernstes Gesicht. Die anderen Mädchen lachten. Nadja lachte auch. Sie baute eine Mauer mit ihrem Lachen. Je natürlicher das Lachen klang, desto höher und dicker war die Mauer. Sie sah diese Mauer. Die Mauer war grün. Kommt alle in mein Zimmer, sagte Seraina. Der Zug der Mädchen setzte sich in Bewegung. Die Treppe knarzte, trotzdem legte keines der Mädchen die Hand auf das staubige Geländer. Hinten im Gang des dritten Stocks lag Serainas Zimmer. Der Boden war mit einem fadenscheinigen Läufer bedeckt. Die Lampen an der Decke reagierten nicht, als Nadja auf den Schalter drückte. Die Klinke der Tür fehlte. Seraina rammte mit der rechten Körperseite in die Tür. Es knallte. Die mit Kunststoff gepolsterte Tür flog auf. Vorsichtige Erleichterung machte sich breit. Die Mädchen waren in Serainas Reich angekommen. Ihr Zimmer war dunkelbraun tapeziert. Das Doppelbett stand in der Mitte. Am Boden lagen Farbstifte, Spielsachen eines kleineren Kindes und überall verteilt die Garderobe von Seraina. Die Gastgeberin stieg mit festem Schritt aufs Bett, verneigte sich tief, stellte sich vor: Prinzessin Siebenschön. Den blauen Vorhang hatte Siebenschön um die Taille geschlungen. Den roten trug sie wie einen Umhang, mit einer Wäscheklammer festgemacht. Wo waren die Goldfäden? Gesicht und Haar bedeckte die durchsichtige Gardine. Seraina hatte sich aufgerichtet. Sie stand während der kurzen Pause, die alle Blicke auf ihr vereinte, aufrecht da. Dann begann sie auf dem Bett zu tänzeln. Die Mädchen schauten erschrocken zu ihr hoch. Sidonia und Anna Mazzina kicherten, wie immer. Seraina tanzte, umarmte den imaginären Prinzen. Und wo sind unsere Kleider? Unterbrach Rahel. Hier, sagte Seraina. Sie war stehen geblieben und betonte das Hier verführerisch entspannt, das I in die Länge ziehend, lockend, dass die Mädchen das seltene Lächeln unter der Verhüllung ahnten. Seraina deutete mit dem Zeigefinger auf sich. Nein, Seraina, Rahel spricht von unseren Prinzessinnenkleidern, half Gianna. Seraina sprang leichtfüßig vom Bett und sagte, ihr könnt mein Prinzessinnenkleid anziehen. Es darf immer nur eine die Prinzessin sein. Du könntest anfangen, Rahel. Wenn ich fertig bin, verkleidest du dich und tanzt auf dem Bett. Dann kommt die Nächste, zum Beispiel Sidonia, dann Anna Mazzina oder Menja. Zum Schluss essen wir Kuchen und Schokolade und trinken Limonade. Die Küche hat alles bereit gemacht und in die Stube gestellt. Die Mädchen schwiegen. Rahel schrie, scheiß dumme Kuh, will uns hereinlegen, was? Wir sollen deine vollgepissten Stinkekleider anziehen, spinnst du eigentlich? Es trat Stille ein. Niemand widersprach. Seraina sagte, ich habe heute nicht ins Bett gemacht. Einmal im Jahr muss ja auch Ruhe sein, oder? Wieherte Gianna. Ein bejahendes Murmeln folgte der Frage, ob sie gehen sollten. Verarschen können wir uns selber, das war Sidonia. Anna Mazzina nickte heftig. Seraina ließ die Schultern hängen. Sie schob den Schleier zurück und legte ihn auf den Boden. Kommt, lasst uns Kuchen essen, sagte sie. Nein, danke, der schmeckt bestimmt, wie du riechst. Seraina war egal, wer das gesagt hatte. Sie ging vor und öffnete die Tür zum Nebenzimmer. Der Fernseher lief. Davor saß gebückt der Cretin in kurzer Hose. Er rauchte. Als er die Mädchen sah, hob er seinen Hintern und furzte. Weiberbegrüßung, lallte er, lehnte sich zurück und sah zu, wie die Bolidenrunden fuhren. Die Mädchen nahmen die Kuchenteller, die auf der Anrichte standen, in die eine, ein mit Limonade gefülltes Glas in die andere Hand und verließen hintereinander den Raum. Die Schokolade hatte der Bruder gefressen, verdammter Cretin. Es war keine mehr da. Im Gang blieb Rahel stehen, schaute Seraina ins Gesicht und schob das Kuchenstück mit dem Daumen der rechten Hand langsam über den Tellerrand. Der Kuchen fiel zu Boden. Das volle Glas Limonade stellte Gianna neben das Häufchen. Die anderen taten es ihr gleich. Anna Mazzina sagte, das ist das Stinki-Ciao. Nadia stand starr neben Seraina, als die Treppe knarzte, das Licht ging an. Seraina fragte Nadia, ob sie das Schneckenhaus wieder haben wolle. Nadia schüttelte den Kopf, sie weinte. Seraina fragte, du musst sicher gehen, oder? Nein, eigentlich nicht, antwortete Nadia. Wir könnten noch spielen. Mir gefiel dein Kleid. Aber ich muss aufräumen und Dankeskärtchen schreiben. Wir sehen uns morgen in der Schule. Ciao. Seraina verschwand in ihr Zimmer. Nadia aß den Kuchen, trank die Limonade, stellte Teller und Glas auf den Boden und ging. Sie lief nach Hause, die kreischte hoch. Sie sah Seraina vor sich, die den Schleiertanz vollführte, der ihr bestimmt geheimnisvoll vorgekommen war. Es sah ja auch richtig gut aus. Wahrscheinlich hatte Seraina geübt. Nadia waren die polierten Vitrinenfenster im Zimmer aufgefallen, als hätte Seraina sie noch vor der Schule erwartungsvoll mit verdünntem Alkohol und zerknülltem Zeitungspapier geputzt. Der Rest war etwas schmuddelig gewesen, auch wenn kein Dreck zu sehen war. Nadia keuchte. Die kreischte, war steil. Sie sah, wie sich im Vitrinenfenster die Zimmertür spiegelte. Sie wurde aufgestoßen, ein Schatten stand darunter. Nadia sah ihn und er sah sie, denn er machte sich davon. Seraina achtete nicht darauf. Sie hatte sich mit dem zarten Brautschleier geschützt. Ihr konnte nichts geschehen. Dir kann nichts geschehen, murmelte Nadia, als sie zu Hause war. Sie schrieb alles auf, um nichts zu vergessen. Der nächste Tag war dieser Donnerstagmorgen in der Turnhalle. Rahel saß auf Seraina und hielt ihr mit den Knien die Arme am Boden. Rahel fragte, wie heißt du? Nein, du heißt nicht Seraina, du heißt Stinki. Sag Stinki. Seraina wollte nicht Stinki sagen. Sie versuchte, mit den Beinen hochzukommen und die Widersacherin nach hinten zu ziehen. Die merkte das und hielt Seraina mit ihren hässlichen Fingern, die in abgelutschten Fingerkuppen endeten, die Nase zu. Da die zweite Hand frei war, konnte Rahel mit der gefürchteten Rechten Serainas Mund zuhalten. Nadia wusste, wozu ihre Feindin fähig war. Die anderen Mädchen staunten, sie schauten sich verlegen an. Menja hielt die Hand vor die Augen. Schlägereien gehörten zum Pausenbild. Aber das hier, das war so langsam und kontrolliert. Die Bedrohung legte sich auf die Mädchen. Nadja fühlte sich mit dem Unheimlichen nicht mehr allein. Aber sie wusste, das Gefühl würde nicht anhalten. Die Feindin war begabt zur Folter. Sie war begabt zu jeder Missetat und durch ihre Bosheit, durch Blicke und Bemerkungen weckte sie Nadja, das Quäntchen Foltererin, das auch Nadja in sich trug. Es war nur mit einem Tuch bedeckt. Darunter lauerte die Lust, sich zu rächen, für Seraina, für sich, für alle, Rahel sehr weh zu tun. Das Tuch konnte jederzeit abfallen oder weggezogen werden. Und wie sehr der Teil anzuwachsen bereit gewesen wäre, ob er gewuchert hätte, das kann bei Gott niemand sagen. Bei Gott nicht, sagte Nadja mitten in die Szenerie und erschrak. Niemand hatte sie gehört, niemand dachte jetzt an sie. Nadja hoffte, Gott würde Rahel abhalten vom ganz Bösen. Zusammen mit seinem eingeborenen Sohn Jesus Christus musste er verhindern, dass Seraina sterben würde. Du bist nicht allein auf der Welt, dachte Nadja. Du bist nicht allein auf der Welt. Sie wiederholte es ununterbrochen. Sie sagte es sich und Seraina, als sie zuschaute, wie Rahel Serainas Mund immer noch zuhielt. Serainas Augen waren ganz groß geworden. Sie quollen aus den Höhlen und die Beine zappelten heftig. Man hörte den verhinderten Schrei. Seraina zitterte. Rahel hatte angefangen, auf Serainas Brustkasten zu hopsen. Sie blühte auf. Der Ritt gefiel ihr. Das sagte ihr Blick, der mit jedem Stoß verschwommener und gleichzeitig leuchtender wurde. Sie sah aus, wie die Klavierlehrerin aussah, wenn die mit ihrem glockenhellen Sopran in die Höhen ging. Sie sang wie ein Engel. Bei Rahel stach die schwarze Zunge des Teufels aus der Vulva, vielleicht auch aus dem Mund. Endlich war Rahel in ihrem Element. Sie saß auf Seraina und das Weiche gab nach. Das war berauschend. Rahel wollte nicht mehr aufhören. Sie hatte ihre Umgebung vergessen, da wurde sie plötzlich der Zuschauerinnen gewahr. Sie schaute Nadja mit ihren kleinen blauen Augen auffordernd an. Es waren die glücklichsten Augen. Nadja konnte sich Haifische nur mit blauen Augen vorstellen. Sie beobachtete die Knochenfische und ihre eckige Eleganz gerne. Graue Helikopter, flügellose Libellen des Meeres. Rahel war immer unelegant gewesen. Es gab nichts Fließendes an ihr, nichts Gelangweiltes, nichts Zielloses, nichts Ruhiges. Ihre plumpen Hände waren immer in Bewegung. Sie beschrieben Zettelchen, rissen Haare aus, hielten Nasen zu. Diese Hände waren mit Dutzenden Sandwiches von Nadja verschwunden. Nadja sah Rahel die Sandwiches nie essen. Sie musste sie weggeworfen haben oder eine andere gezwungen haben, sie zu essen. Hätte Seraina kein Salami-Sandwich gemocht, Rahel hätte sie bestimmt dazu gezwungen, es ganz zu essen, in einer von ihr festgelegten Zeit. Eine Uhr hatte sie nicht, sie hätte bis 20 gezählt, die andere am Kauen, Riesenbissen, an denen man sich verschlucken musste. Das Husten klang wie Musik in Rahels Ohren, eine paradiesische Tonleiter. Sie zählte weiter im gleichen Rhythmus, die andere verzweifelt, mit einem roten Kopf und den gleichen aufgerissenen Augen, wie im Turnsaal. Nach einer doppelten Ewigkeit nahm Rahel ihre Hand von Serainas Mund, die nach Luft schnappte wie der Koi-Karpfen aus Janas Aquarium, als die Mädchen untersuchten, wie lange der das ohne Luft aushält. Es war noch nicht zu Ende. Seraina schaute nach oben. Sie wusste auch, dass es noch nicht zu Ende war. Rahel drückte ihr die Nase zu. Die Nase wurde weiß. Seraina schrie. Da beugte sich Rahel langsam herunter. Sie wartete, sie sah konzentriert und ernst aus. Die Augen glitzerten wie ein Bergsee. Dann sammelte sie ihren Speichel, spuckte Seraina in den Mund und schaute zu Nadja. Nadja hatte noch nie so etwas gesehen und Rahel hatte bestimmt auch noch nie so etwas gesehen. Rahel sagte zu Seraina, «Di grazia, sag danke.» Nadja konnte gut zeichnen, Rahel konnte gut foltern. Glichen sie sich, weil sie beide zu viel Fantasie hatten, würde die beste Zeichnerin im Nachbarsdorf ähnliche Bilder wie Nadja malen, während sich das grausamste Mädchen der Schule dort und überall auf der Welt ihrer Gegnerin auf den Brustkasten setzten, ihr die Nase zuhalten und ihr das gesammelte Wasser in den Mund spucken würde, weil es eine exzellente Idee ist. Und eine noch bessere Idee ist es, gleich nochmal reinzuspucken. Seraina weinte jetzt. Sie zappelte nicht mehr. Ihre Beine lagen auf dem Turmboden, weit ausgebreitet, als wäre es jetzt egal, wenn sich noch jemand auf sie legen würde. Weil es eh passiert war, das Undenkbare. Und schon wieder spuckte Rahel in Serainas Mund. Rahel lächelte. Keines der Mädchen sagte etwas. Keines tat etwas. Als wären nicht nur Serainas Beine lahm, sondern alle Körper, die Serainas lahme Beine sahen. Nur Rahels Körper war voller Energie. Er wirkte zum ersten Mal elegant, selbstvergessen, tief zufrieden. Rahel fühlte sich schön. Und deshalb fand Nadja sie schön. Ja, nach dieser Geschichte lese ich die titelgebende Geschichte und Sie merken sofort, diese Geschichte Granada Grischun hat eine ganz andere Temperatur. Es ist eine sehr heitere Geschichte. Ich möchte Sie ja nicht so entlassen, wie Sie sich jetzt vielleicht fühlen. Oder eine kürzere. Ich sehe, dass ich Granada Grischun zeitlich nicht schaffe. Ich lese eine kürzere Geschichte, die, ja, die Katze, genau, die auch eine liebenswürdige Geschichte ist, hoffe ich. Die Katze. Er wird von Linsen leben müssen, denn ein Koch ist er nicht. Und klar, die Nische im Studio, die sie Küche nennen, hat nur eine Platte, eine mittelgroße. Damit muss er auskommen. Und dann dieser mickrige Kühlschrank, 2 Joghurts und er ist voll. Das Quartier gefällt mir nicht, immer ist es laut. Ob er genug schlafen wird? Es stank, als ich ihm beim Umzug half. Aber das Institut ist nah, praktisch. Ich werde ihm zeigen, wie das geht, dass man die grünen Linsen über Nacht einlegen muss. Einen Topf hat er. Ich gebe ihm auch die Schüssel aus Steingut mit, die bemalte von meiner Großmutter. Sonst habe ich nichts genommen bei der Teilung. Die grünen Linsen sind die besten, denn am nächsten Tag in genügend Wasser kochen. Einen Brühwürfel dazu und 2-3 Tropfen Olivenöl. Die 10er-Packung Knacki von Hertha kann er darin aufwärmen, wenn er mag. Die schmecken ihm doch so gut. Obwohl wir immer Bedenken hatten, er noch mehr als ich, woher kommt dieses unnatürlich Bissfeste, das nicht zu Würstchen passt, dieses Strotzende im Darm, das wohl kein Darm ist, sondern etwas Künstliches, das schnell platzt und das Fleisch entlässt, das nicht einfach Fleisch ist, sondern eine Mischung aus verschiedenen Zutaten. Wir wollten es nicht so genau wissen. Egal. Hauptsache, er wird satt. Hauptsache, er ist zufrieden. Ich werde ihm sagen, mach immer genug. Mach zu viel, dann bist du tagelang versorgt, ganz und gar. Und billig ist das Essen auch, billig und nahrhaft. Und dann greife ich in sein Haar. Er wird den Kopf schütteln, ein Freund könnte ihn sehen. Die Freunde heißen heute Kollegen, ein Kollege könnte ihn sehen. Und die Mütter heißen Barbara oder Mia und haben eine Karriere. Sie haben eine Wahl, Optionen, ja, wie die jungen Leute mit ihrer Hochschulreife. Die haben auch eine Wahl, die Wahl zu bleiben oder zu gehen und dann gehen sie. Eigentlich haben sie gar keine Wahl. Sie müssen gehen, Matura heißt das in der Schweiz. Wer in Deutschland das Reifezeugnis in der Hand hält, hat Abitur und kann abgehen wie eine Rakete, weit weg. Hoffentlich dreht er nicht durch in seinem Studio, so allein und beengt. Wäre eine Studenten-WG nicht doch besser oder ein Studentenwohnheim? Das klingt zwar schlimm, aber er wäre nicht allein. Ja, vielleicht könnte ich ihm eine Katze schenken, eine kleine Katze. Er wünscht sich einen roten Kater. Und ich könnte mir auch eine Katze holen, eine getigerte vom Bauern. Da war ich mit ihm in den Ferien, als er noch nicht einmal im Kindergarten war. Es war der schönste Sommer unseres Lebens. Oder aber wir hätten zusammen eine Katze. Er hielt sie unter der Woche im kleinen Studio. Ein weiches Geschöpf gegen die Einsamkeit. Am Wochenende dürfte sie bei mir sein. Er küsste sie in der Stadt, ich auf dem Dorf. Er links, ich rechts. Die glückliche Katze. Wie eine flauschige Membran läge sie zwischen uns. Ihn machte sie älter, reifer, vorsichtig. Mich jünger oder nicht so alt, wie ich jetzt zu werden drohe, ohne ihn am Tisch. Wenn ich alleine Linsen esse. Die Grünen sind die besten, sehr nahrhaft. Man muss einfach genug machen, lieber zu viel. Dann ist man tagelang versorgt, ganz und gar. Und billig ist das Essen auch, billig und nahrhaft. Und dann greife ich in mein Haar. Früher war es voller. Eine Katze würde mir gut tun, eine Katze für uns zwei, die wir so sehr aufeinander konzentriert sind oder waren. Ein Ausgleich, ein Konzentrationsausgleich würde uns gut tun. Ihm in der Stadt, mir auf dem Dorf. Die Katze zwischen uns, sie verbindet. Tiere verbinden die Menschen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.